Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Auf meine letzte Folge habe ich so viele Rückmeldungen bekommen, dass Leute sich gewünscht haben, dass wir nochmal tiefer in das Thema Personalführung einsteigen und dann vielleicht auch mal darüber nachdenken, wie man die richtig bezahlt, welche Entwicklungspotenziale man mit denen besprechen sollte, wie man da am besten vorgeht und an welchen Frameworks man sich orientieren könnte. Und dazu möchte ich jetzt hier in dieser Folge einfach mal so ein paar Einblicke teilen. Das ist gleichzeitig aber auch die Einladung zum Dialog. Solltest du da andere Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht andere Erfahrungswerte haben, schreib mir gerne mal über Instagram oder LinkedIn, denn ich bin ja auch immer interessiert an einem Feedback, um dann vielleicht auch selber entweder was dazuzulernen oder einfach auch mal zu gucken, was das da bei dir ausgelöst hat und vielleicht auch einfach auch mal Feedback zu bekommen, ob du dich darin wiederfindest, weil vieles von dem, worüber ich hier spreche, resultiert ja nicht nur aus meinen eigenen Gedanken, sondern vielfach auch einfach aus echten Kundengesprächen, wo ich einfach mit Unternehmern und Unternehmerinnen über deren Business gesprochen habe. Also fangen wir mal mit verschiedenen Themen an, die das Thema Personalführung ebenso kritisch machen. Ein ganz großes Problem ist das Harmoniebedürfnis und auch wenn ich das hier und da immer mal wieder erwähne, das kriegt der ein oder andere von euch halt einfach nicht in den Griff. Das heißt, ihr habt im Prinzip einfach die Problematik, dass ihr einfach immer wieder versucht, Konflikte zu vermeiden und das führt dann eben dazu, dass ihr Schlechtleistungen toleriert, Regelabweichungen nicht ahndet, Konsequenzen vermeidet und damit im Prinzip immer wieder underperformt. Das ist traurig und das möchte ich auch bewusst so provokativ hier direkt zu Beginn formulieren. Das solltest du ändern, weil immer dann, wenn irgendeine Regel und ein Regelverstoß keine Relevanz hat und keine Konsequenzen auslösen, ja, dann wird ja im Prinzip auch keine Besserung erzielt. Und der erste Punkt ist, um das zu verändern, erstmal sich selber an seine Vorbildfunktion zu erinnern. Wenn du beispielsweise immer zu spät bist, kannst du natürlich nicht auch kritisieren, dass deine Leute zu spät sind, weil die sich ja an dir orientieren. Das heißt, anstatt die Leute zu kritisieren, änderst du erstmal deine eigenen Verhaltensweisen und dann wird das irgendwann schon Abstrahlungseffekte haben. Der zweite Punkt ist aber auch der, du musst im Endeffekt einfach gucken, wenn jemand eine Regel nicht einhält, dass das mit direkten Konsequenzen verbunden ist, denn nur so entsteht ja auch ein gewisser Lerneffekt. Das ist aber dann vor allen Dingen extrem schwer, wenn man ein Harmoniebedürfnis hat. Das heißt, du musst da wirklich auch dich selber dran erinnern, dass du ja in der Sache hart und menschlich immer noch in Ordnung sein kannst. Das heißt, tendenziell ist aber so, dass ihr immer auch in der Sache weich seid und wenn die Sache weich ist, dann ist die Regel im Prinzip ein Angebot zum Mitmachen und das führt halt zu nichts. Also wenn du Kinder hast, kannst du ja mal fragen, hättest du heute Abend Lust, Zähne zu putzen? Da wird ja jetzt ein großer Teil der Kinder, die da draußen rumlaufen, nicht unbedingt sagen, super Idee, machen wir auf jeden Fall, habe ich jedes Mal Freude dran, lass uns das vielleicht heute Abend sogar zweimal machen, sondern die meisten würden dann einfach sagen, ach nee, heute nicht, genauso wie Duschen und was man sonst so für Kleinigkeiten hat. Und das ist einfach nur ein Beweis dafür, dass eine Einladung zur Mitmachmöglichkeit nicht der richtige Weg ist, sondern du musst klar sagen, so wird es jetzt gemacht. Das steigert schon mal erheblich die Erfolgschancen und wenn dann keine Konformität wahrgenommen wird, also sich jemand anderweitig verhält, musst du das halt entsprechend direkt sanktionieren und durchgreifen, sonst driftet die ganze Sache weg. So, das heißt, Harmoniebedürfnis ist ein riesiges Problem. Ich habe tatsächlich auch immer wieder Unternehmer im Coaching, die ich dann einfach auch mal bitte, mir ihre Krankheitstage der einzelnen Mitarbeiter aufzuschlüsseln und da gibt es teilweise auch echt dramatisch hohe Zahlen. Also wenn du denkst, da deine Leute sind ständig krank und du machst dir da Gedanken nach 5 oder 8 oder 12 Tagen, das ist zwar auch schade, dass die Leute so lange krank sind, weil ich immer denke, man muss nicht gleich einen ganzen Tag frei machen, nur weil man mal ein bisschen Durchfall hat oder nur weil man ein bisschen der Kopf wehtut oder weil man irgendwie eine Erkältung hat. Nimm ein bisschen was, da gibt es ja genug Medikamente, die dich direkt wieder auf Spur bringen. Dann machst du es vielleicht nicht ganz so anstrengend wie sonst, dann machst du vielleicht ein bisschen früher Schluss. Aber direkt alles liegen zu lassen, ist ja auch in vielen Fällen einfach nur auch traurig. Das heißt, die meisten sind ja einfach nicht ausreichend belastbar. Aber das musst du mit jedem einzelnen Mitarbeiter individuell besprechen, denn manche haben ja gerade da gar kein Problem, wenn die maximal committed sind. So, das ist aber so. Ich habe tatsächlich auch immer mal wieder Leute dabei. Die haben also teilweise Mitarbeiter im Team, nicht unbedingt immer viele, aber dann 1, 2. Die sind dann teilweise auch mal 50 Tage oder mehr krank. Also ich glaube, mein Spitzenreiter hatte irgendwie jemanden, der hatte 86 Fehltage. Und wenn du dir überlegst, der ist 86 Tage krank aufs Jahr gesehen und hat dann noch Urlaub on top, dann kannst du dir irgendwann selber die Frage stellen, wofür kriegt er eigentlich noch Geld? Und vor allen Dingen auch, was kann der für eine Aufgabe im Unternehmen übernehmen, die im Prinzip ja nie umgesetzt werden muss, weil er ja eigentlich nie da ist. Wenn du von 221 Arbeitstagen ausgehst, nachdem du Feiertage, Urlaubstage und sonstige Sachen abgezogen, Wochenenden abgezogen hast, dann bleibt ja gar nicht mehr so viel über. Und wenn dann die Hälfte von den Zeiten im Prinzip schon weg ist, weil jemand krank ist und Urlaub hat, ja, dann brauchst du den ja vielleicht auch gar nicht mehr. Deshalb würde ich da auch immer mal drauf achten. Und das Problem ist, wenn einer schon in diesen Dimensionen unterwegs ist, dann hast du einfach häufig keine Handhabe mehr. Du musst das viel, viel frühzeitiger angehen. Du musst da im Prinzip direkt zu Beginn durchgreifen. Da will ich aber hier in so einer Podcast-Folge nicht ganz so viel zu sagen, weil das ja natürlich auch immer arbeitsrechtlich ein gewisses Thema ist. Das kann man in einem persönlichen Gespräch gerne mal diskutieren, denn da gibt es ja Möglichkeiten. Also es ist ja nicht so, als wenn du als Unternehmer, Unternehmerin da gar keine Optionen hättest. Es ist halt nur so, dass der ein oder andere die Optionen nicht kennt oder eben auch einfach zu lange zögert, diese Optionen zu ziehen. Und von daher ist es auch hier wieder wie immer im Leben, Konsequenz bringt bessere Ergebnisse. Das ist ja das Gleiche. Ich habe einen Kollegen, der ist sehr stark im Immobilienbereich tätig. Der sagt, Philipp, ich habe doch keine Angst, wenn einer seine Miete nicht bezahlt. Ich habe da so einen standardisierten Prozess, der ist schneller auf der Straße, als er sich das vorstellen kann. Das ganze Ding ist ja im Prinzip einfach häufig nur strukturell falsch. Die Leute zögern viel zu lange, da die ersten Verwarnungen auszusprechen, die ersten Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Und dann zögert sich sowas schnell mal ein Jahr oder eventuell sogar länger raus. Er sagt, das ist überhaupt nicht nötig, so lange zu warten. Man hat schon Möglichkeiten. Es wird halt häufig nur zu wenig Zeit darauf investiert, die auf den Weg zu bringen und einfach zu lange gewartet. Und deshalb ist es wie immer im Leben, du musst halt vorbereitet sein. Das ist eben auch der Grund, weshalb ich immer vorschlagen würde, dass da auch ein Aufhebungsvertrag, eine Kündigungsvorlage und so ein paar andere Sachen einfach direkt schon im Schreibtisch verfügbar ist. Weil wenn du das erst alles beschaffst, wenn der Ernstfall eingetreten ist, hast du ja alleine, wenn du das über einen Rechtsanwalt beauftragst, nochmal viele, viele Tage Delay, bis du irgendwie handlungsfähig bist. Und das ist einfach nicht zielführend. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Der zweite Punkt ist, du musst dir halt Gedanken darüber machen, wenn du mit Mitarbeitern da erfolgreich werden willst, wie kann ich die gut bezahlen? Und da sehe ich einfach folgende Situation. Stell dir jetzt mal vor, wenn du das beim Autofahren hörst, bleibt dir ja nichts anderes übrig. Ansonsten nimmst du dir den Stift und malst einfach mal so eine Art Säule. Wenn du so eine Säule hast, dann glaube ich, dass man diese Säule in verschiedene Teilabschnitte unterteilen kann. Ein Teilabschnitt wäre Leistung. Leistung ist ja einfach erstmal eine Kombination aus Anwesenheit und dann Tätigkeit. Das heißt, Anwesenheit ist ja keine Leistung, deshalb macht es auch keinen Sinn, Überstunden zu bezahlen, weil sonst würde ja jeder mehr verdienen, der einfach länger im Büro ist. Und das würde ja im Prinzip dann auch den Leuten einfach mehr Geld erlauben zu bekommen, die einfach faul sind, langsamer arbeiten oder nichts können und deshalb nie fertig werden. Von daher, Anwesenheit ist Grundvoraussetzung, um Leistung zu erbringen. Aber du solltest nicht die Zeit, sondern letztlich die Ergebnisse bezahlen. Aber damit Ergebnisse möglich werden, muss man in vielen Fällen halt zumindest mal irgendwo anwesend sein. Und deshalb würde ich sagen, wenn du das in so einer Säule dir vorstellst, du hast einen Baustein, der das Gehalt ausmacht, das ist Leistung. Der zweite ist Risiko. Das heißt, du hast ja tendenziell einfach die Situation, dass da jemand beispielsweise einfach ein Wackelkandidat ist, der braucht permanent Unterstützung, der macht permanent Fehler, der hat auch einen hohen Urlaubsanspruch, der ist im Prinzip vielleicht auch einfach häufiger krank. Das heißt, das ist ja einfach ein Risikofaktor, der ja im Prinzip einfach da ist und den man ja bewerten muss, weil wenn jemand einfach tendenziell auch öfter mal ausfallen könnte oder einfach nicht da ist, dann kann er ja nicht die gleiche Wertschöpfung erzielen wie jemand anderes und das muss man ja im Gehalt abbilden, sonst kann es ja dazu führen, dass du auf Jahressicht betrachtet auch Geld dabei tust, weil das, was du ausgibst, gar nicht zurückkommen kann, weil einfach die Voraussetzungen nicht passen. Der dritte Teil in dieser Säule, den würde ich Führung nennen. Das heißt, du hast ja auch bei den Kosten immer zu berücksichtigen, dass Mitarbeiter, die nicht eigenständig arbeiten können, die immer noch mal eine Frage haben, die immer noch mal auf dich zukommen müssen, die sich immer noch mal rückversichern wollen, die dich immer noch mal bitten, da drüber zu schauen, die brauchen ja einfach mehr Führung. Und diese Führung muss ja auch bezahlt werden. Das heißt, du stellst ja tendenziell ab einer gewissen Größe in deinem Unternehmen Führungskräfte ein und diese Führungskräfte sind ja dann im Prinzip einfach da, damit die anderen Leute ihren Job machen. Das heißt, du gibst Geld an anderer Stelle aus, um sicherzustellen, dass die Ressource Mitarbeiter 1, Ressource 2 und 3 ihren Job machen. Wären die in der Lage, den Job ohne Führung zu machen, könntest du dir ja die Führungskraft sparen oder mit weniger Führungskräften mehr Leute führen, was die anteilige Führungskostenquote deutlich reduziert. Und dann könntest du den Leuten ja einfach auch mehr Geld geben, weil du würdest ja unterm Strich die gleiche Summe ausgeben. Sie würde nur da ankommen, wo auch die Leistung erbracht wird. Und die Leistung könnte ja in einer Person gebündelt sein, weil die Person könnte ja die Arbeitsleistung bringen und sich selber führen, also selbstständiger arbeiten. Dadurch ist sie automatisch mehr wert. Und dann kannst du das Geld ja auch in die Richtung geben, weil diese Person einfach nicht noch eine externe Person braucht, die ihr immer wieder ihren Job erklärt. Und das ist ja so das Modell, was ich seit vielen Jahren verfolge. Du kannst ja in meiner Firma nur für mich arbeiten, wenn du selbstständig in der Lage bist, Ergebnisse zu erzielen. Weil ich immer den Leuten sage, wenn du jemanden brauchst, der dir jeden Tag deinen Job erklärt, bist du einfach bei uns falsch. Weil ich habe ja im Prinzip bestimmte Ziele definiert, bestimmte Aufgaben für mich daraus abgeleitet und mir Gedanken darüber gemacht, welchen Teilbeitrag jeder einzelne Mitarbeiter für die Gesamtzielsetzung leisten muss. Und das können wir gerne am Anfang mal kurz besprechen. Und dann muss das aber auch gemacht werden. Ich kann nicht jeden Tag gucken, hat der gemacht, was wir besprochen haben, weil das aus meiner Sicht ein unsinniger Prozess ist. Weil sobald ich Zweifel daran habe, dass einer das machen würde, was ich ihm gesagt habe, muss ich das kontrollieren. Aber diese Kontrollzeit nimmt mir ja Produktivzeit weg, die ich an anderer Stelle vielleicht auch hochpreisig verkaufen könnte. Und von daher macht das keinen Sinn. Ich brauche Leute, die einfach eigenständig sich organisieren, die auch in der Lage sind, in bestimmten Situationen auf Kollegen zurückzugreifen, die auch in der Lage sind, einfach eigene Probleme zu identifizieren und zu lösen, ohne jedes Mal da wieder in meinem Büro zu stehen und zu sagen, hier, wie gehe ich denn da diese Sache an? Weil wenn ich alles selber machen wollte, bräuchte ich die Leute ja alle nicht. Das heißt also, in meiner Firma kannst du nur arbeiten, wenn du selbstständig Ziele erreichst. Und deshalb muss man die auch anders führen. Bei der Bundeswehr unterscheidet man zum Beispiel zwischen Befehlstaktik und Auftragstaktik. Ich bin ein großer Freund der Auftragstaktik. Übrigens ein Führungssystem, was selbst die Amerikaner plötzlich faszinierend fanden. Das heißt, die haben auch ihre Art der Militärführung verändert, weil die einfach festgestellt haben, dass wenn du Einzelanweisungen rausgibst und die Leute immer zwingst, sich an irgendwelchen Checklisten lang zu hangeln, dann ist das zwar in bestimmten Bereichen sehr gut, weil du maximale Kontrolle über die Umsetzung der Einzelaktivitäten hast. Gleichzeitig führt das aber zum maximalen Scheitern, wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt passiert, dass der Fahrplan nicht 1:1 umgesetzt werden kann. Das heißt, sobald irgendwas in der Checkliste steht, was in der Realität gerade nicht abbildbar ist, weil die Situation halt anders gelagert ist, werden die Leute ja gar nichts mehr machen können. Und das ist halt einfach blöd. Wenn du mit Auftragstaktik arbeitest, was im Prinzip heißt, du arbeitest mit ergebnisorientierten Aufgabenbeschreibungen und gibst einfach nur die Zielsetzung vor und überlässt es den Leuten selber, Lösungswege zu finden, dann wird es ja eventuell so sein, dass sie sich als Hilfestellung an Checklisten, Standards, Prozessen und sonstigen Erfahrungswerten langhangeln. Aber wenn sie dann merken, das kann ich hier gerade 1:1 nicht so machen wie immer, dann werden sie selber erkennen, dass sie hier vielleicht nochmal einen zusätzlichen Schritt in den Prozess einbauen müssen und trotzdem ihr Ziel erreichen. Nimm einfach mal als Beispiel die Situation. Ich versuche das jetzt ein bisschen bildhaft darzustellen. Du könntest ja zum Beispiel sagen, die Fahrt von A nach B dauert immer 2 Stunden. Und du musst das machen, das machen, das machen, das machen, das machen. Wenn du dann die Leute immer fahren lässt, wird das im Sommer und ohne Stau und ohne Regen und ohne irgendwelche anderen Probleme problemlos funktionieren. Jetzt hast du aber an irgendeinem Tag Schnee, es ist eiskalt draußen, die Straße ist nicht so fahrbar wie sonst und dein Auto ist zugefroren. Das heißt, der ganze Zeitplan wird schon nicht mehr funktionieren. Wenn du den Leuten aber sagen müsstest, stell sicher, dass du zu einem bestimmten Zeitfenster vor Ort bist und berücksichtige insbesondere im Sommer, dass die Fahrzeit vermutlich länger ist durch verschiedene denkbare Szenarien, müssen die Leute dann zwar individuell prüfen, welches von diesen Szenarien trifft jetzt heute zu, sind aber trotzdem mit einer höheren Wahrscheinlichkeit pünktlich am Ziel, weil sie sich nicht an der Standard-Checkliste festhalten, die halt im Sommer super funktioniert, im Winter aber überhaupt nicht. Und deshalb muss man so Sachen situativ adaptieren und eben manchmal den Leuten grob aufzeigen, mit was muss man drumherum noch rechnen, worauf solltet ihr euch vorbereiten. Aber dann ist es eben so, dass man auch einfach mal prüfen sollte, haben die Leute ausreichende Problemlösungskompetenz. Deshalb würde ich tatsächlich, um das zu evaluieren, auch die Leute nicht erst einstellen, sondern ich würde die Leute zum Beispiel im Bewerbungsprozess schon durch so eine Art Planspiel führen und zum Beispiel einfach mal sowas sagen wie, stellen Sie sich mal vor, Sie sollen hier eine 20-jährige oder 10-jährige oder 50-jährige Betriebsfeier organisieren. Wie würden Sie dabei vorgehen? Machen Sie sich mal eine halbe Stunde Gedanken dazu und dann höre ich mir gerne Ihr Konzept an. Und wenn du dann merkst, die hat sich durchaus Gedanken darüber gemacht, man muss bestimmte Leute einladen, man muss die Anzahl der Teilnehmer ermitteln, man muss sich vielleicht um Verpflegung und Getränke kümmern, man muss sich vielleicht auch Gedanken darüber machen, ob man ausreichend Toiletten hat, man muss sich vielleicht auch Gedanken darüber machen, wie man die Leute irgendwie abholt, also im Sinne von, kommen die zu euch, trefft ihr euch woanders, habe ich genug Parkplätze, wenn nicht, wie regel ich das, mache ich das Event draußen, wenn ja, habe ich Vorkehrungen getroffen, dass das Event trotzdem stattfinden kann, wenn es regnet. In so einem Planspiel kann man ja selber die Rahmenbedingungen setzen, das heißt, es gibt bei so einer Konzeption ja kein richtig oder falsch, aber du könntest im Nachgang ja einfach gucken, klingt das alles plausibel und ist an die Kernelemente gedacht. Wenn das jemand nicht auf dem Radar hat, weißt du ja schon, okay, der ist nicht unbedingt in der Lage, sich in eine Situation eigenständig komplett reinzuversetzen und brauchbare Ergebnisse zu erzielen, dann würde ich mit der Person gar nicht so viel Zeit verbringen, sondern einfach eine andere Person suchen, weil tendenziell ist er ja völlig frei. Das heißt, der braucht ja gar keine Vorkenntnisse, der muss nichts über deinen Betrieb wissen, um so eine Aufgabe zu durchlaufen. Aber du kannst halt einfach mal gucken, wie schnell ist der bei sowas, wie blockiert ist der im Kopf, wie kreativ ist der bei den Lösungsansätzen und wie detailorientiert oder gleichzeitig eben auch wie schlampig. Von daher kann man auch darüber natürlich schon mal gucken, habe ich die richtigen Leute vor Ort. Grundsätzlich würde ich mir dann auch immer überlegen, welche Aufgaben muss ich in meinem Unternehmen erledigen. Und da habe ich so eine Formel zu, die besteht aus 4 Buchstaben, RTAS. R steht für Ressource. Du brauchst ja für jede Aufgabe, die es im Unternehmen zu erledigen gilt, eine Ressource. Also eine Person oder manchmal auch eine Software oder manchmal eine Kombination aus irgendeinem Gerät und einer Maschine und einer Person. Aber nehmen wir mal die Ressource. Denken wir jetzt mal an den Mitarbeiter. Du brauchst eine Ressource, die im Idealfall profitabel, also bezahlt und ohne Leerlauf in der Lage ist, eine bestimmte Aktivität zu erfüllen. Diese Aktivität muss zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einem bestimmten Zeitfenster, kann ja nicht ewig dauern, erfüllbar sein. Und damit diese Aufgabe zuverlässig erfüllt werden kann, brauche ich halt einen gewissen Skill-Level. Das heißt, RTAS heißt Ressource, Zeitfenster, Timing, ne? A, Aktivität und S, Skill-Level. Das heißt, ich muss immer gucken, habe ich die richtige Ressource, die es schafft, in einem bestimmten Zeitfenster zuverlässig eine gewisse Aktivität oder eine Folge von Aktivitäten durchzuführen, und ist dafür der ausreichende Skill vorhanden? Ist der vielleicht schon in Perfektion vorhanden oder muss ich ein bisschen nachsteuern oder muss ich den erst noch vermitteln? Das musst du ja bei deiner Gehaltskalkulation berücksichtigen, weil wenn jemand ready to go ist, dann kannst du den natürlich besser bezahlen, als wenn du den jetzt wie beim Auszubildenden erstmal anlernen musst, und dann musst du dir halt immer überlegen, habe ich genug Zeit, den anzulernen oder nicht? Es gibt ja unter BWLern oder auch in der Führungswelt diesen Spruch, hire for attitude, train for skill, was so viel heißt wie, such einfach nach den Leuten, die die richtige Einstellung mitbringen, und guck dann, dass du ihnen die Fähigkeiten beibringst, die man so braucht, weil Einstellung viel wichtiger ist als das, was sie schon momentan können. Und man kann jedem was beibringen, der was lernen will und all dieses Gelaber. Aber der Vorteil ist halt einfach, wenn du mal mit Leuten redest, die schon mal ein bisschen was gearbeitet haben im Leben und nicht einfach nur so Bücher gelesen haben und so theoretisch sich dem Unternehmertum genähert haben, die wissen dann halt auch, dass das zwar super gut klingt, aber leider in vielen Fällen nicht realisierbar ist. Denn es ist ja so, du hast manchmal einfach nicht die Zeit, Leuten was beizubringen. Das heißt, du musst manchmal einfach, weil Zeitdruck da ist und dir irgendein kritischer Mitarbeiter weggefallen ist, einfach sofort jemanden haben, der direkt in der Lage ist, den Job zu erledigen. Das heißt, da würde dann in dem Fall wichtiger sein, dass der in der Lage ist, den Job zu erledigen, selbst wenn er nicht die perfekte Einstellung hat. Dann kannst du nach hinten raus gucken, ob du die Einstellung verändern kannst oder ob du den Mitarbeiter nur temporär hältst und dann tendenziell im Hintergrund noch einen neuen suchst. Aber du musst halt einfach schauen, dass du dann auch den erstmal in die Umsetzung reinbringst und das Problem für den Kunden löst, weil dem Kunden völlig egal ist, dass da gerade einer bei dir gekündigt hat. Der ist ja deshalb nicht bereit, länger zu warten. So, und dann ist es eben auch so, dass du gucken musst, dass die Leute auch in der Lage sind, sich wirklich auch an bestimmten, ja, ich sag mal, Richtlinien zu orientieren. Und da ist es zum Beispiel so, dass Führen über Prinzipien besser ist als zum Beispiel Führen über Regeln, weil Regeln führen automatisch dazu, dass du extrem viele Regeln entwerfen musst und musst den Leuten einfach tausend und eine Sache erklären und jedes Mal prüfen, ist auch wirklich für jeden Sachverhalt irgendeine Regel verfügbar oder nicht. Und das ist einfach aus meiner Sicht in den seltensten Fällen möglich, vor allen Dingen, wenn du ja parallel nicht nur da sitzt und ein Regelbuch schreibst, sondern auch einfach weiter arbeiten willst. Von daher macht es aus meiner Sicht mehr Sinn, mit Prinzipien zu arbeiten. Prinzipien zeichnen sich dadurch aus, dass sie universal gültig sind und auch dann Anwendung finden, wenn du das Prinzip nicht kennst. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel das Prinzip der Erdanziehungskraft. Ist völlig egal, ob du das begriffen hast oder nicht, ob du das kennst oder nicht. Wenn du jetzt einfach einen Stift fallen lässt, fällt er runter, weil die Erdanziehungskraft immer gilt. Die gilt nicht nur sonntags vormittags zwischen 10 und 12 oder nur an bestimmten Teilen der Erde, sondern die gilt immer. Und es ist egal, ob du weißt, warum das so ist oder nicht, es findet halt so statt. Deshalb übertrag das mal auf deinen Business Case. Du könntest zum Beispiel Prinzipien definieren, wie das Prinzip ist, dass jeder Kunde innerhalb von einer Stunde einen Rückruf erhält. Das heißt, unabhängig davon, wie viel ihr zu tun habt, bedeutet das einfach, in jedem Fall ist dafür sicherzustellen, sorgen, dass der Kunde einen Rückruf erhält. Wenn das Prinzip heißt, Kunde heißt Rückruf, heißt das nicht, Kunde kriegt eine Lösung und Kunde kriegt ein Ergebnis. Heißt nur, egal was der Kunde bei uns gemeldet hat, innerhalb von einer Stunde kriegt er eine Bestätigung, dass wir sein Anliegen erhalten haben und jetzt bereit sind zu prüfen, wann wir uns um das Anliegen inhaltlich kümmern können. Das ist zwar für manche dann trotzdem frustrierend, weil jeder Kunde will ja immer alles hier, heute, jetzt und sofort gelöst haben, aber für viele ist es trotzdem viel wert, wenn sie einfach mal wissen, E-Mail ist angekommen, E-Mail ist bekannt, E-Mail wird intern gerade evaluiert und dann kommt das tendenziell dazu, dass man auch einen Termin bekannt gibt. Dann wird der ein oder andere sagen, geht das nicht schneller, aber wenn es nicht schneller geht, wird das trotzdem akzeptieren, aber der Frustrationslevel wird nie entstehen, der sonst entsteht, wenn man deine E-Mail schickt, gerade weil man selber als Kunde in einer etwas ungünstigen Situation ist, aber das Gefühl hat, es kümmert sich ja hier überhaupt keiner. Und von daher ist es eben wichtig, dass du da so Regeln definierst. Wie gesagt, also Regeln, jetzt bin ich selber hier abgedriftet vom Vokabular her, Prinzipien. Jeder Kunde ist innerhalb von einer Stunde zurückzurufen. Beispielsweise die Gästeparkplätze am Gebäude sind definitiv zu jeder Zeit freizuhalten. Das würde nämlich dann auch bedeuten, selbst wenn einer nur mal kurz, nur mal schnell, nur mal jetzt, weil es geregnet hat, da geparkt hat, das würde halt nicht mehr passieren. Weil man einfach sagt, zu jeder Zeit ist dieser Parkplatz immer freizuhalten, damit Gäste jederzeit da parken können. Und so gibt es halt auch verschiedene andere Sachen. Das heißt also beispielsweise auch das Prinzip, alle unsere Mitarbeiter sind zu jeder Zeit von Kunden fair zu behandeln. Würde dann auch bedeuten, dass wenn ein Kunde sich absolut daneben benimmt und deine Mitarbeiter vielleicht persönlich angreift und vielleicht sogar auch in einer Art und Weise angreift, die absolut indiskutabel ist, führt das automatisch dazu, dass der Kundenkontakt abgebrochen wird, weil es nicht individuell geprüft wird, kann man sich leisten, von diesem Kunden Abstand zu nehmen oder nicht, sondern man definiert das einfach und gibt den Mitarbeitern da eben mit maximale Sicherheit. Wir haben zum Beispiel bei mir in der Firma so ein Prinzip etabliert, das bedeutet einfach, wenn irgendwas mit den Kindern ist, ist mir die Arbeit scheißegal. Das heißt, wenn irgendeiner einen Hinweis kriegt, immer meinem Kind geht es irgendwie schlecht und ich muss mich da jetzt drum kümmern, dann wird halt jeder Kundentermin einfach abgesagt. Weil ich kann ja jetzt nicht im Individualfall jedes Mal prüfen, ist das jetzt, was das Kind da hat, wirklich gerade so kritisch? Das würde ich immer dem Mitarbeiter überlassen. Mir ist aber wichtiger, dass es nicht zu einer Verzögerung kommt. Das heißt also, wenn beispielsweise da irgendjemand einen Anruf kriegt, hey, hier aus der Schule oder aus dem Kindergarten oder vom Kinderarzt oder von der Frau, hier ist was mit dem Kind, du musst sofort kommen. Und der Mitarbeiter kommt zu dem Ergebnis, das ist so, dann hat er absolutes Recht, sofort alles stehen und liegen zu lassen. Und dann muss man den Leuten, gegebenenfalls auch den Kunden, die auf irgendwas warten, einfach sagen, sorry, aber es gibt einfach Situationen, die sind wichtiger im Leben, als dass irgendwas nicht erledigt wird. Weil tendenziell kann ja auch jeder mal zu spät kommen, jeder kann mal krank sein, jeder kann mal irgendwie gesundheitlich ausfallen und die Welt dreht sich ja trotzdem weiter. Nicht jeder Kunde wird dafür Verständnis haben, aber das ist mir dann egal, weil das sonst gegen unsere internen Prinzipien verstößt. Und von daher ist es einfach nur ein bisschen mein Versuch hier, das Ding mit Leben zu füllen, ein paar Beispiele aufzuschlüsseln. Deshalb könntet ihr euch einfach ja auch mal in einem Workshop als Team zusammensetzen und einfach mal über die Leitlinien, die moralischen Werte, das Wertesystem der Firma allgemein, die Präferenzen, die Goes, die No-Goes und die Do's und Don'ts und was man alles für tolle Wörter dafür gefunden hat, zu definieren, um darüber auch für alle einfach so ein bisschen mehr Klarheit darüber zu erlangen, wie wollen wir hier eigentlich arbeiten, mit wem wollen wir arbeiten, unter welchen Rahmenbedingungen wollen wir arbeiten, aber eben auch nicht immer nur die ganzen Möglichkeiten aufzeigen, was die Mitarbeiter alles für Optionen haben, sondern auch einfach mal die Pflicht aufschlüsseln. Also wenn ein Kunde einen Notfall hat, wird der behoben, egal ob jemand tendenziell kurz vor dem Feierabend steht. Punkt. Auch das ist ja an der einen oder anderen Stelle einfach wichtig. Du kannst ja nicht einfach nach Hause fahren, wenn du irgendwo im Krankenhaus in der Notfallambulanz arbeitest, weil der einfach zu spät gekommen ist. Da liegt einer mit einer Schusswunde oder ist vielleicht, weiß ich nicht, vom Fahrrad in irgendeine Glasflasche reingefallen, hat da jetzt voll was aufgeschnitten und dann sagst du ja, sorry, aber das ist jetzt blöd, weil ich habe jetzt seit 5 Minuten Feierabend oder ich habe in 5 Minuten Feierabend. Und in den Bereichen ist das immer alles klar, aber der ein oder andere setzt nicht die gleichen Prioritäten in seinem anderen Business. Und von daher müsste man auch da mal drüber nachdenken, unter welchen Umständen ist es einfach mal egal, ob jemand Feierabend hat. Ja, ich hatte zum Beispiel noch so ein Prinzip damals in meiner Computerfirma, das hat sich gar nicht nach hinten raus als so notwendig erwiesen, aber wir sind ja hier in Leverkusen in der Nähe von Köln und deshalb haben wir ja hier auch jedes Jahr Karneval. Und da habe ich einfach gesagt, wenn um Karneval jemand Urlaub machen möchte, dann werden immer die Mitarbeiter bevorzugt, die Kinder haben. Da fühlt sich natürlich vielleicht ein Mitarbeiter, der keine Kinder hat, durch benachteiligt, war mir aber egal. Ich habe gesagt, du kannst ja mit den Kindern nur, ich sage jetzt mal vielleicht von 3 bis 12 auf den Karnevalszug gehen. Du kannst also nicht mit, keiner geht ja mit einem 18-jährigen Kind auf den Karnevalszug. Das heißt, wenn ihr das jetzt nicht nutzt, ja, dann geht das halt nicht. Und wenn einer keine Kinder hat, ja gut, dann muss er halt einfach Rücksicht nehmen. Und das sind einfach Sachen, die ich mir als Chef vorbehalten habe. Da kann man dann einfach mal nicht sagen, gleiches Recht für alle. Da muss man einfach sagen, das ist meine Überzeugung, dass das richtig ist, weil man bestimmte Sachen im Leben halt einfach nicht später machen kann. Und es führt ja auch nicht automatisch dazu, dass alle ohne Kinder nicht Urlaub machen können. Man muss es halt einfach nur ein bisschen abstimmen. Und es führt ja auch nicht dazu, dass jeder, der Kinder hat, Karneval frei macht, weil manche ja Karneval zwar Kinder haben, aber keine Lust auf Karneval. Von daher ist es einfach nur das übergeordnete Prinzip und daraus resultieren dann alle weiteren Entscheidungen. Und deshalb mach dir Gedanken darüber, weil du darüber einfach mehr erreichst. So, und deshalb habe ich dir jetzt einfach ein paar Impulse gegeben. Auf der einen Seite die Säule Leistung, Risiko, Führung, um das Gehalt zu bestimmen. Dann immer auch prüfen, wenn du jemanden holst, welche Ressource habe ich zur Verfügung? Kann die in einem bestimmten Zeitfenster bestimmte Aktivitäten durchführen und hat die ausreichend Skill-Level? Oder muss ich die befähigen? Das musst du ja dann mit einpreisen. Dann habe ich dir gesagt, wie du im Prinzip dafür sorgst, dass die Mitarbeiter sich ein bisschen selber entscheiden können und sich ein bisschen selber führen können, was halt einfach auch Raum schafft, mit wenig weniger Führungskräften schneller zu werden, schlagkräftiger zu werden und dann vielleicht das gesparte Geld auch in höhere Gehälter münden zu lassen. Dadurch haben die Mitarbeiter dann ja auch ein Incentive, sich immer weiterzuentwickeln und sich selber führen zu lernen, weil das im Prinzip einfach auch dann zu mehr Gehalt führen kann. Und den kritischsten Teil hatte ich zu Beginn der Folge, deshalb möchte ich damit auch aufhören, um das nochmal in deine Erinnerung zu rufen. Bitte bring dein Harmoniebedürfnis unter Kontrolle. Also meine Mitarbeiter kriegen von mir regelmäßig auch mal eine klare Ansage, immer auf der Sachebene, nicht auf der persönlichen Ebene. Und ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass hinterher einer böse auf mich war. Weil wenn du hart in der Sache bist, weil Fristen nicht gehalten wurden, weil jemand was verschusselt hat, weil jemand nicht die notwendige Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt hat, weil jemand einfach zu langsam war, weil jemand vielleicht irgendwas verbockt hat, und du das dann einfach ganz sachlich schilderst und gleichzeitig klar machst, das ist für mich nicht verhandelbar, das wird jetzt sofort abgestellt, dann führt das nicht automatisch zur Rebellion, dann führt das nicht automatisch zur Eskalation, sondern in vielen Fällen ist es auch so, dass sich Mitarbeiter auch eine klare Führung wünschen. Und dieses, wir machen mal alle, dass wir eine schöne Zeit haben und diese Stuhlkreismentalität, wir sind alle Teil eines großen Teams und wir entscheiden alles nur zusammen und wir, das ist hier ein Geben und Nehmen und den ganzen anderen Bullshit da. Das ist zwar alles schön, aber wenn du kein Kindergarten bist und auch kein Kindergarten machen möchtest, sondern ein richtig auf Profit optimiertes Unternehmen, dann musst du halt auch gucken, dass zuverlässig bestimmte Aktivitäten zu bestimmten Ergebnissen führen, die man sehr gut verkaufen kann. Und alles, was dem im Wege steht, muss man ansprechen und abstellen. Und dabei möchte ich dich gerne unterstützen. Wenn dir diese Folgen helfen, freue ich mich. Wenn du das mal ein bisschen beschleunigt angehen willst, buch dir mal einen Gesprächstermin auf unserer Webseite. Lass einfach mal drüber sprechen. Vielleicht machen wir mal eine Engpassanalyse zusammen, prüfen mal wirklich, wo ist der Engpass in deiner Firma? Ist es der Vertriebsprozess? Ist es die Organisationsstruktur? Ist es deine eigene Persönlichkeitsstruktur und deine fehlerhaften Fähigkeiten oder deine zögerliche Herangehensweise, was Entscheidungen angeht? Ist es vielleicht auch noch eins der zahlreichen anderen Problemfelder, die ich immer für dir finde? Können wir einfach mal ganz entspannt drüber sprechen. Kostet ja auch nichts. Kostet ja nur was, wenn du hinterher sagst, überzeugt mich, dass sie den Fehler erkannt haben, sehe ich auch so. Der Lösungsansatz, der mir skizziert wurde, gefällt mir auch. Jetzt will ich den halt angehen. Ja gut, das kostet dann halt Geld, aber bis dahin kostet es gar nichts. Von daher kannst du im Prinzip nichts verlieren, aber alles gewinnen. Denk mal drüber nach. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.